Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spielepodcast mit Patrick
und Anna.
Woohoo!
Das ist schon wieder deine Spielmoderatorenstimme.
Ist schon nicht schlecht, oder? Man kann das auch ein bisschen üben, finde ich.
Du brauchst aber dann so einen Künstlername.
So ein Radiomoderator?
Nee, wie so ein... ich weiß nicht... oder wie so Künstler, die sich dann so Simone Sommerland oder...
Ich nehme mich Steve Jobs.
Ja.
Ja.
Super.
Der ist, glaube ich, noch nicht vergeben.
Schreib Steve mit I, glaube ich, safe.
Und Jobs DSCHOBBS.
Das wäre so gut. Also, wenn ihr Kinder kriegt, dann wäre das die Möglichkeit, sowas zu machen.
Ja, vielleicht werdet ihr von Apple ein bisschen unterstützt. Oder nicht.
Okay, Patrick, ganz kurz, wie schaffen wir da jetzt den Transfer?
Wir können arabische Musik einblenden.
Das wäre schon mal gut.
Ich gucke nachher nach der Soundfile.
Oder was von 2014? Weil?
Sind die beide von 2014? Ja. Oh, das ist mir nicht bewusst. Aber cool. Ja, was war 2000? Was hast du 2014 so gemacht?
Da war ich fertig mit dem Studium?
Gerade fertig mit dem Studium?
Nee, da war ich schon...
Ein Jahr fertig mit Studium.
Und hab gearbeitet, ganz langweilig. Ja, tatsächlich. Du hast studiert wahrscheinlich noch.
Ich hab in meinem vierten Semester habe ich studiert.
Ja,
genau. Vierte, wahrscheinlich beides, weil es war ja dann ein Semester.
Genau, ja. Also, ja. Warum 2014? Wir haben halt zwei Spiele dabei.
Ja.
Die wir zu Beginn eigentlich unbeabsichtigt miteinander kombinieren wollen.
Ja, wobei es thematisch gut passen würde. Und sind die zufällig noch aus dem gleichen
und
Jahr.
Und Surprise, es ist das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres 2014. Ist mir dann aber auch erst bei einer Recherche. Manchmal...
Aber da muss ich mich fragen, war da irgendwie politisch ein Thema, dass das halt gewonnen hat? Ich meine,
man müsste mal gucken, was Kinderspiel des Jahres war in dem Jahr.
Ich recherchiere das.
Ja, recherchiere mal, was Kinderspiel des Jahres war. Aber tatsächlich dachte ich mir, wie unwichtig mir das ist, dass ein Spiel Spiel des Jahres ist. Also, es ist mir nicht ganz unwichtig, aber ich kaufe manchmal Spiele, weil es Spiel des Jahres sind, aber wir hatten ja auch schon schlechte Spiel des Jahres Erfahrungen, vor allem mit den älteren Exemplaren.
Das ist wahr. Geister, Schatzsuchmeister.
Ah, okay, war Spiel des Jahres 2014.
Ja.
Habe ich noch nie gespielt, glaube ich.
Ich habe das mal gespielt und es war... Ja, es war halt ein Kinderspiel, ne? Also, ja. Ne, war nicht mal schlecht. Ich fand das ganz okay.
Okay.
Ich meine, gute Kinderspiele zeichnen sich nachher dadurch aus, dass es halt auch Erwachsene mitspielen können.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Zum ersten Spiel. Das, vorausgenommen, ich finde, es ist ein Spiel für viele Generationen.
Ja.
Es geht um Camel Cup oder Up. Da fängt es ja schon an. Jetzt die Kamelphilosophie.
Okay.
Es heißt, glaube ich, offiziell Camel Up.
Richtig.
Ich für mich persönlich finde, Camel Cup macht so viel mehr Sinn, weil es geht um ein Kamelrennen und es geht ja nicht darum, Kamele zu stapeln. Also es geht schon auch, es können Kamele gestapelt werden, aber das ist nicht das Ziel.
Das ist nicht das Ziel, das ist eher sogar schlecht. Aber was in der neueren Version ist, es gibt ja eine neue Auflage davon, wo auch deutlich mehr Plastik verarbeitet wurde, habe ich tatsächlich am Donnerstag in der Hand gehabt.
Ich noch nie, um das vorzugreifen.
Deswegen, ich dachte, ich werde mal meine Recherche ein bisschen ausweiten und habe das tatsächlich ganz zufällig irgendwo in einem Regal gefunden. Und da steht tatsächlich nur noch Camel Up drauf, in einem Schriftzug, also nicht gestapelt, wie man das jetzt hier hat, wo dann tatsächlich das C auch das von Camel auch das den Cup ersetzen würde. Aber da wurde nur noch Camel Up drauf geschrieben. Was ich wirklich, wenn das so sein sollte, dass es geplant wäre, Camel abzuheißen, ist das verschenkte Punkte.
Ja, es heißt offiziell Camel Up. Und es ist aber, ich hole mal kurz die Schachtel, also es ist ein fetter Schriftzug, wo eben dieses C sowohl oben das Camel vervollständigt als unten den Cup. Das heißt, man kann, oder den Up, das Up. Ich habe gelesen, dass man beide Sachen sagen kann. Das ist nicht ganz unbeabsichtigt war. Das Spiel ist von Steffen Bogen und ist bei Eggert Spiele und Pegasus erschienen, 2014 in der ersten Version und hat da eben auch das Spiel des Jahres gewonnen. Also der hat den roten Pömpel vorne drauf. Das ist ein Spiel von 2 bis 8 Personen, ab 8, 20 bis 30 Minuten. Und es hat eben auf der Schachtelvorderseite 4 Kamele mit sehr unterschiedlichen Gesichtsausdrücken, sehr lustig, eine Pyramide im Hintergrund und die rennen eben, also ich finde, das trifft die Essenz des Spiels schon ziemlich gut.
Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass man es von 2 Leuten bis 8 Leuten tatsächlich spielen kann, weil ich habe das jetzt schon mit 2 und mit 4 Leuten gespielt oder auch mit 3, mit uns zusammen. Ja. Und ich fand jede Version davon interessant. Also es hat jedes Mal auch Spaß gemacht.
Cool. Ja, ich kenne es nur in so, sag ich mal, normal großen Runden. Also 3, 4, 5.
Ja, aber zu zweit geht auch voll klar.
Ja, gut. Ja. Genau, und dann ist es nochmal 2018 von Eckert Spiele neu aufgelegt worden. Und 2021 nochmal von Brezel Spiele mit neuem Artwork. Und ich glaube, diese 2018, 2021 Editionen, die sind auch identisch. Mhm. Das ist einfach alles nochmal aufgehübscht. Das ist wie bei dem El Grande Ding, wo es quasi aktuellere Farben, ich sag jetzt mal aufgehübscht, ja. Weil ob du es hübscher findest, ist ja subjektiv. Aber ich so ein Unterschied, den ich gefunden habe, ich habe ja die neue Version nie in der Hand gehabt, ist aber wohl, dass du diese erst ab 3 Personen spielen kannst. Warum auch immer. Es steht offiziell auf der Packung drauf 3 bis 8 und hier ist 2 bis 8. Also ist vielleicht spieltechnisch vielleicht auch verändert worden. Ich kann es aber nicht sagen. Das können wir euch leider nicht bieten, den Service. Wir kennen nur die, wir haben nur die alte Version, die Ursprungsversion gespielt.
Was ich ganz interessant fand oder ziemlich gut gemacht eigentlich, wenn man den Spielplan aufklappt bei der neuen Version, dann klappen sich gleichzeitig auch Palmen dann hoch.
Das
ist schon cool.
Ich meine, aber sie haben die Pyramide weggespart, oder?
Die haben die Pyramide halt dann leider von Pappe, die mit einem Gummiband dann mechanisch funktioniert haben, die ersetzt mit einem Plastikteil, was man eigentlich nicht mehr zusammenbauen muss. Und das Plastik ist sehr dünn. Man hat echt ein bisschen Angst, das zuzudrücken tatsächlich.
Okay. Genau, also die unterschiedlichen Editionen. Was zahlt man für die neue? Ungefähr 30 Euro. Denn die alte gibt's gar nicht mehr. Ja. Also ich habe die für 70 Euro bei Amazon oder so gefunden. Wenn ihr da mal auf einem Flohmarkt oder... Also wir haben die im Spieleschrank im Geschäft. Ihr habt sie im Spieleschrank im Geschäft, die Edition.
Ja, wir haben die jetzt auf dem Flohmarkt gekauft tatsächlich.
Genau.
Für 3 Euro.
Da muss man nur gucken. Zur Pyramide kommen wir gleich. Das ist das kritische Teil, würde ich sagen.
Ja.
Genau. Und es gibt zu dem Spiel, wobei, da kann ich gar nichts dazu sagen zu den Erweiterungen, es gibt diverse Erweiterungen und, ich sage es mal, Spin-Off-Spiele. Es gibt der Super Cup, da kann man dann nochmal mit mehr Spielern spielen, da baut man wohl so ein, also eine Spielfelderweiterung dran. Dann gibt's das Spiel, das Spin-off Grand Prix of Sahara, Camel Up Cards und Camel Up Gut gepackt. Also ich sag's jetzt mal so, nicht die Kuh, sondern das Kamel hat mir auch arg gemolken. Ich habe von allen Spielen abseits dieses Grundspiels nie was gehört. Ich habe es auch nie in der Hand gehabt. Deswegen kann ich es fast nicht als erfolgreich einstufen. Aber das ist jetzt nur meine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, hast du schon mal?
Nee, ging auch völlig an mir vorbei.
Ja, also.
Ich habe es vorher tatsächlich auch nur mal ein bisschen wahrgenommen, peripher wahrgenommen, sagt man doch, weil unser dein ehemaliger Arbeitskollege, der Richard, gemeint hat, es ist voll das gute Spiel und wir haben das mal verlost bei einer Völkerball-Sachen.
Ja, das stimmt. So. Ich bin tatsächlich auch, ich bin dann auch so aufgefallen, ich bin auch viel durch Richard Spiel sozialisiert worden. Also, so bei bestimmten Spielen, also Camel Cup, ich sage jetzt mit Absicht Cup.
Ja.
So, für mich ist es Camel Cup. Dann, was haben wir? Wizard ist voll von Richard.
Tutto
ist das.
Volle Lotte.
Ah,
hieß
danke.
Früher Volle Lotte.
Genau, ich habe das als Volle Lotte noch, weil. Gutes Spiel.
Das ist ein gutes Spiel.
Aber ja, ich bin voll durch Richard so spielsozialisiert worden. Sehr positiv. Und ich habe das ganz lange nicht gespielt, Camel Cup. Wir haben das im Geschäft gespielt und dann habe ich es seitdem bestimmt jetzt, 10 Jahre sind es jetzt nicht, aber warte mal, ich habe vor 6 Jahren aufgehört. Also mindestens 6 Jahre habe ich das nicht gespielt. Hatte das jetzt im Jugendhaus im Spielschrank stehen und dachte, Mensch, das muss mal wieder spielen und dann kommst du damit um die Ecke, Patrick. Mir ist echt das Herz aufgegangen.
Richtige Flashbacks aus dem
Spiel. Ja, das hat mich sehr. Und ich fand's, was ich noch viel schöner fand, war, dass wir es gespielt haben und es hat immer noch so Spaß gemacht.
Es ist wirklich lustig.
Genau.
Es ist nicht schwierig. Das da kann man einfach nicht sagen. Die Einstiegshürde ist sehr, sehr niedrig, aber es ist ein lustiges Spiel, wo auch halt Erwachsene dran Spaß haben können. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht.
Genau, worum geht's? Es geht um Kamele, beziehungsweise es geht um ein Kamelrennen. Und man muss nicht nur die Kamele rennen lassen, sondern man muss auch drauf wetten. Und zwar, wer das beste Kamel, also wer das schnellste Kamel ist, wer das tollste und das oldste Kamel. Wer den Etappensieg holt, genau, und man muss versuchen, Geld zu generieren. Geld ist
Siegpunkte.
Ist die einzige Währung. Man kann da auch nichts großartig verlieren oder tauschen oder man hat nicht andere Ressourcen. Nein, es geht einfach darum, zu wetten und Geld zu kriegen.
Genau.
Genau, und man hat einen Spielplan mit einer rechteckigen Rennstrecke, also oder fast mit einer viereckigen Rennstrecke. Die Kamele rennen insgesamt eine Runde, also eine Rennrunde, aber das Spiel geht mehrere Runden, weil es gibt ja Etappen. Und es gibt 5 Kamele, blau, gelb, grün, orange, weiß und dementsprechend gibt es auch immer einen passenden Würfel dazu.
In der Erweiterung übrigens mehr Kamele und mehr Würfel.
Naja, du brauchst ja auch, wenn du mehr Spiele hast. Gell? Ja. Also, genau, und diese Würfel werden nicht lieblos auf den Tisch gewürfelt. Nein, sie werden in einer wunderschönen Papppyramide verpackt, die man erstmal zusammenbauen muss. Also der erste, ich kenne sie nur zusammengebaut. Deswegen, dieser erste Zusammenbau ist immer an mir vorbeigegangen. Ich glaube, er ist nicht so kompliziert. Es ist einfach eine Pyramide und da kann man die Würfel einfüllen. Und es hat so eine Schiebklappe und dann würfelt man halt damit und die Pyramide spendet quasi immer einen Würfel. Das ist das Würfeln.
Genau.
Es ist ein total nettes Gimmick. Ich finde die Pyramide, denkt man auch so, oh, die geht ja bestimmt sofort kaputt. Der Gummi geht mal kaputt, den wechselst du aus. Oder die Gummis sind, glaube ich, 2.
Ja.
Ich habe sie bisher immer in bespieltem, aber gut funktionierendem Zustand erlebt. Und wenn die halt kaputt geht, dann würfelst du halt von Hand. Ist auch egal.
Ja, so leicht geht es tatsächlich gar nicht, weil du weißt ja gar nicht, welche Würfel nachher rausfallen sollte. Das ist nachher der
Zufallsfaktor. Halt eine Lösung finden.
Da muss genau. Man halt eine Lösung finden. Aber es ist gut gelöst. Eigentlich auch ganz witzig. Man muss halt blöderweise die Pyramide immer auf den Kopf stellen, damit das funktioniert. Geht aber auch. Also es sind Schmeckern auf hohem Niveau. Es ist ein okayes Material für das, was man hat.
Was ich mir vorstellen kann, das habe ich auch schon erlebt, dass kleinere Kinder, oder sag ich mal jetzt mit nicht so viel Handkraft, das ein bisschen schwierig finden, vor allem wenn die Gummis frisch sind.
Ja, die brauchen fast 2 Hände dafür. Du musst oben aber die Pyramide festhalten, damit die das machen können.
Genau, dann spenden die es raus. Genau, das ist dein Würfelbecher. Und dann hat jeder noch einen Charakter. Es gibt irgendwie, ich glaube, das soll ein englischer Forscher sein. Dann gibt es irgendeine
unterschiedlich witzig stilisierte Charaktere.
So, ich weiß nicht, in wie viel Fettnäpfchen die aktuell treten würden, aber ich finde es eigentlich noch ganz schön zeitgemäß. Also jetzt beim ersten Spiel dachte ich...
Das ist halt so ein Comic Relief.
Weißt du, zum Beispiel Kaffee International oder so.
Ja.
Also ich finde es sehr lustig. Aber ja... Genau. Und man sucht sich dann eine Farbe raus und jeder kriegt von seinem Charakter quasi von jedem Kamel eine Farbe, eine Farbkarte, weil das sind ja meine Wettkärtchen, meine Wettkarten. Und kriegt noch ein, was ist denn das, dieses Plättchen, das heißt glaube ich Oasen, beziehungsweise Wüstenplättchen heißt offiziell, die man auf dem Spielplan platzieren kann. Und ein Startgeld.
Und 3 Münzen, genau.
Und das war's.
Wie heißt die Währung, ohne nachzugucken?
Ägyptischer Dollar.
Falsch, es ist Pfund.
Pfund. Ah, verdammt.
Ja, gab's ja übrigens wirklich.
Was hat Ägypten jetzt?
Euro? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Heute sogar, wenn die einfach Pyramiden nennen als kleine Währung.
Ja, aber sehr unpraktisch, die stupfen voll in der Tasche.
Aber das ist, glaube ich, Leibrecht. Ich war schon mal in Ägypten. Das war ein sehr traumatischer Urlaub. Naja.
Echt? Müssen wir nachher drüber reden?
Ja.
Okay.
Das war nicht gut für meine Magen-Darm-Flora, sagt man es jetzt mal so. Genau.
Apropos.
Genau. Das Spiel geht genau eine Rennrunde. Denn wenn das erste Kamel die Ziellinie überquert, ist das Rennen vorbei. Und wenn man dran ist, hat man verschiedene Aktionsmöglichkeiten.
4 an der Zahl.
Man kann würfeln.
Ja.
Also man schüttelt die Pyramide, lässt einen Würfel rausfallen.
Kriegt ein Würfelplättchen dafür, weil es gibt nachher ein bisschen Geld.
Genau, und die Würfel sind nur von 1 bis 3.
Genau.
Nehmen wir mal an, ich habe den orangen Würfel mit einer 2, dann darf ich das orangene Kamel 2 Felder vorfahren. So. Dann kann ich mein Wüstenblättchen auf die Rennstrecke legen. Das Wüstenblättchen, wenn da ein Kamel, also es ist einfach, das stelle ich auf ein normales Rennfeld, wenn da ein Kamel oder eine Kameleinheit, dazu kommen wir gleich, drauf kommt, kriege ich sofort eine Münze. Und es gibt zwei Seiten von dem Wüstenblättchen, eine Oasenseite, eine Fata Morgana-Seite. Die Oasenseite macht ein +1 Bonus für die Kameleinheit, das heißt, darf nochmal eins nach vorne, und die Fata Morgana gibt eben -1. Wichtig hierbei ist, du darfst deine Wüstenblättchen nicht auf das allererste Feld des Spielplans legen und nicht, es muss immer mindestens eins zum nächsten Wüstenblättchen sein, sonst hast du schon eine Kettenreaktion.
Eine Endlosschleife nachher.
So. Genau, das sind zweite Aktionen. Wenn ich würfe, du hast gerade schon gesagt, kriege ich so ein, ich glaube, es ist eine Pyramide und eine Münze drauf. Das ist einfach ein Reminder, dass ich nachher noch eine Münze kriege für das Würfeln.
Genau.
Und es gibt halt auch nur 5 dieser Blättchen. Damit kann man auch nochmal, das ist nochmal ein Kontrollmechanismus, dass man jedes Kamel nur einmal bewegt hat in der Runde.
Wobei die Oasen und die Wüstenplättchen, die man ja drehen kann, sind die einzige Möglichkeit, direkt auf das Spielgeschehen einzugreifen.
Ja. Ja, genau. Weil was gewürfelt ist, ist gewürfelt.
Genau.
Und jetzt sind die Kamele, vielleicht deswegen auch der Titel Camel Up, die haben natürlich ihre Höcker.
Ja.
Und die sind so gebaut, dass man die aufeinander stapeln kann. Dann nehmen wir an, mein orangenes Kamel, das ich vorhin gewürfelt, fährt da 2 vor und du würfelst eine blaue 2 und das blaue Kamel darf auch 2 vor. Da steht ja schon das Orangene.
Genau. Die Kamele werden nicht geschlagen, wie bei Mensch ärgere dich nicht, sondern die werden gestapelt.
So. Und immer das oberste Kamel führt in dem Fall. Und das ist auch einer der Twists in dem Spiel, dass selbst wenn ein Kamel eine Zeit lang ganz hinten liegt, wenn das aber geschickt irgendwo drauf hüpft, ist das plötzlich ganz weit vorne.
Ja.
Und das macht auch das Ding. Weil du hast natürlich immer nur einen Bewegungsradius von 1 bis 3 und die Wüstenblättchen friemeln da noch mit rum. Aber deswegen sind eigentlich alle Kamele nah beieinander. Und das ist so ein bisschen dieser Zugbandmechanismus, was auch wichtig ist für das Wetten, weil es muss alles immer ein bisschen offen sein. Wenn das schon nach den ersten 2 Runden klar wäre, wäre das total langweilig. Nein, es ist fast immer noch möglich, finde ich, dass auch sehr weit hinten liegende Kamele doch noch ganz schön weit nach vorne kommen.
Das ist wahr. Ich habe tatsächlich gestern meine letzte Runde gespielt und ich habe auf das orange Kamel gesetzt, dass es das olle Kamel wäre und die Runde verliert. Jetzt hat das Ganze tatsächlich gewonnen.
Tja, bei uns war das auch so. Also, wo wir gespielt haben am Dienstag, hat sich das doch am Schluss auch nochmal ein bisschen gedreht.
Ja, es ist halt cool, weil man da nicht gut drin werden kann, sondern man kann halt Glück haben oder man kann Pech haben.
Ja.
Aber auf dem Weg zum Glück oder zum Pech kann man sich schon auch taktisch entscheiden, welche Maßnahmen man als Sechstes ergreift. Wir haben nämlich 2 Aktionen schon vorgestellt. Es gibt ja nochmal 2 Aktionen. Es gibt einmal das Wetten auf den Etappensieg.
Ja.
Einmal, dass man für jedes Kamel ein entsprechendes Plättchen nehmen darf, auf dem Geld draufsteht, sollte dieses Kamel dann die Etappe auch gewinnen. Etappe ist dann erreicht, wenn alle 5 Kamele einmal gefahren sind. Dann wird geguckt, ist dieses Kamel auf Platz 1? Wenn es auf Platz 1 ist, kriege ich eine entsprechende Summe. Ist es auf Platz 2, kriege ich noch ein Geld, oder ist es 3 oder weiter hinten, dann muss ich sogar noch 1 abgeben. Also muss ich dann Geld wieder.
Und ist bei alle Etappensiegplättchen auch gleich dieser, der größte Bonus für den ersten Platz, bisschen wenig für den zweiten Platz und alles dahinter gibt Minus.
Genau. Dabei ist noch wichtig, dass diese Etappenplättchen auch in absteigender Gewinnzahl nachher sind. Das heißt, für die erste Person, die ein Etappenplättchen für ein entsprechendes Kamel nimmt, die kriegt, wenn das Kamel richtig liegt, 5 Punkte, 5 Geld. Der zweite kriegt nur noch 3 und der dritte kriegt nur noch 2. Das heißt, je früher man dran ist, desto mehr Geld kriegt man potenziell, aber dann ist halt noch alles offen.
Risiko wird belohnt.
Genau.
So, genau, weil das ist nämlich der Trick an dem ganzen Spiel. Der möglichst beste Zeitpunkt abzupassen, um Wetten zu platzieren. Denn du kannst natürlich diese Etappen Wetten, sag ich jetzt mal, musst du pro Runde, pro Etappe platzieren. Aber die übergreifenden Wettziele, das tollste und das oldste Kamel, kannst du jederzeit platzieren. Jetzt bist du zum Beispiel mutig und platzierst sehr früh, sagst du, das orangene Kamel gewinnt. Das kann sich auszahlen, weil natürlich, wenn du der Erste wärst, ganz am Schluss und das orangene gewinnt, kriegst du schon Fettkohle.
Ja.
Du hast von jeder Kamelfarbe ja nur 5 Kamel-Wett Karten. Ja. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht sagen, dass, um ganz sicher zu sein, das weiße Kamel gewinnt, aber es verliert vielleicht auch. Das geht nicht. Du musst dich ja schon ein bisschen festlegen. Je länger du wartest, desto besser kannst du vielleicht abschätzen, aber desto weniger Auszahlung gibt es. Was du machen kannst, du kannst zum Beispiel wetten, Orange gewinnt und Blau gewinnt.
Ja,
das dann hast du schon, dann wird eins falsch liegen, Minimum. Aber das kann schon sein und es lohnt sich in der Regel auch, weil der Gewinn.
Wenn du richtig liegst, ja.
Ja.
Wie gesagt, bei uns war es gestern so, dass ich das komplett einmal gedreht hat. Ich habe für keine der Kategorien, weder für das Beste noch für das Schlechteste, irgendwas gekriegt. Das war wirklich scheiße. Aber da ging es allen so. Ich glaube, eine Person hat damit was verdient. Und dann macht das aber schon relativ viel aus, weil man darf nicht vergessen, in den ganz normalen Etappen, da verdient jeder irgendwie in der Regel immer ein bisschen Geld. Ja, und dann, wenn es halt darum geht, nachher das tollste oder das oldste Kamel zu wählen, da kriegt in der Regel halt nur einer oder zwei kriegen was dafür. Bei uns war es schon tatsächlich so, dass nur einer was bekommen hat. Und bei 8 Punkten dann am Schluss, das macht ganz schön was aus.
Also bei uns im Spiel war das ja diese Woche so, dass du sehr viel in den Etappen gemacht hast im Schnitt. Also irgendwie mal 8, mal 9 Münzen, wo ich dann nur 3 hatte oder so, durch Etappensiege oder du hattest ja eine Runde, wo irgendwie 4 Kamele über dein Wischenblättchen drüber sind.
Ja, kann sich auszahlen. So. Ja.
Und ich habe dann aber gewonnen, weil ich gut gewettet habe am Schluss. Also ja. Ich habe gut gewettet, welches Kamel gewinnt, aufs Tollste und aufs Oldste und es hat mir einfach nochmal 15 Münzen oder so generiert.
Und da kann man nur sagen, in der Kürze liegt die Würze in dem Fall, weil würde das Spiel länger gehen, hätte der Wert von dem Wetten am Schluss weniger Wert.
Ja.
Ja, dann würde es weniger bringen im Verhältnis. Jetzt sind die Runden aber relativ kurz, also ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten, 30 Minuten maximal
gespielt. Ich finde, die Spieldauer ist sehr gut eingeschätzt, muss man sagen. Ja.
Es ist halt ein Spiel, was man jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag spielen kann, sondern eher so mal für eine Runde abends, wenn man gerade Bock hat, irgendwie noch ein Aufwärmen- oder ein Abwärmspiel zu spielen, dann ist das eigentlich ganz cool.
Also ich mag den Wettaspekt. Den gibt's nicht oft bei Spielen. Ich überlege tatsächlich gerade, also eher so
Spiel des Lebens.
Mancomania, wo du ganz klassisch ins Casino gehst. Also es gibt auch so ein Spiel, das kam jetzt irgendwann raus, du spielst quasi ein Pferderennen. Und ich finde es schon lustig. Also das macht schon Spaß, aber ich kenne kein anderes, mir fällt jetzt nichts anderes ein, außer Camel Cup. Und das finde ich schon, das ist eine coole Mechanik, das mag ich schon. Ja. Und es ist eine gute Mischung aus Glück und Taktik. Du kannst nicht so viel Taktik fahren, aber das macht es auch so familientauglich.
Ja.
Weil sonst spielt das kein Kind mehr mit einem Erwachsenen, wenn der halt 10 Züge weiterdenkt und das Kind denkt 2 Züge weiter.
Ja, kann halt einfach nicht. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass man sich schon überlegen sollte, welche der 4 Aktionen man dann tatsächlich ausführen muss, weil der nächste ist ja dran und kann dann zum Beispiel ausnutzen, dass er, wenn du gewürfelt hast, dass er einfach mehr Informationen hat, wie es denn jetzt weitergehen kann. Also man muss sich selber schon, vor allem wenn man mit, ich sag mal, gleich qualifizierten Menschen spielt, muss man sich schon die Frage stellen, welche Aktion nutze ich als nächstes, damit mein Nachfolger nicht einen Vorteil draus ziehen kann.
Ja, das stimmt. Und irgendwann muss man würfeln. Ja. Aber das finde ich auch toll, dass das Würfeln belohnt wird, weil es sehr schön, du denkst, scheiße, ich würfel jetzt, das kann, ihr zwei dürft nachher zum Beispiel nochmal wetten.
Das ist die einzige Version, wie du sicher Kohle kriegst, tatsächlich, ja.
Das stimmt, das stimmt. Was ich nicht bemängel, aber das hat mich schon gewundert, dass es doch zum Spiel des Jahres gereicht hat. Also es hat jetzt ja nicht die wahnsinnige Spieltiefe. Es ist schon, ich sag mal, ein Familienspiel. Aber ich dachte schon auch, da gab es schon andere Spiele mit mehr Tiefe.
Ja.
Nicht Komplexität, das finde ich, muss ein Spiel des Jahres ja gar nicht haben. Guck so. Und natürlich musst du sagen, das Spiel ist 10 Jahre alt. Es hat sich hier wahnsinnig viel getan in den letzten 10 Jahren auf dem Spielemarkt. Jetzt hast du viel, also nehmen wir jetzt zum Beispiel Cascadia, das hat eine ganz andere Spieltiefe wie das hier. Es ist nicht komplizierter, aber es hat eine andere Spieltiefe. Und das dachte ich mir schon so auch so. Ja, aber du weißt ja nicht, das habe ich nicht im Blick, was für andere Spiele es in dem Jahr gab. Das ist ja auch immer so eine Sache.
Das ist richtig.
Aber ich finde es, ich finde es ein total schönes und lustiges Spiel, immer noch.
Wie viel ägyptische Pfund würdest du ohne Nostalgiewert diesem Spiel geben?
Bis 10?
Ja.
Ohne Nostalgiewert?
Ja.
Oh, das ist jetzt sehr schwierig. Also das vielleicht halt also ohne Nostalgie eine 6,5 und mit eine 7,5.
Also ich wäre tatsächlich auch ziemlich genau bei 7 angekommen. Ja. Es ist nicht ein mega Banger, aber es ist witzig. Und es ist witzig, weil es
aber halt, wir hatten eine Gaudi.
Wir hatten Spaß damit.
Und fertig ja. aus, dann ist es, hat es schon jegliche Berechtigung.
Genau, aber ich glaube, man kann es halt... Ich weiß gar nicht, ob man es totspielen kann. Man kann es für einen Abend kann man es totspielen, glaube ich.
Ja, ich glaube, nach 2 Runden wäre das für uns auch erledigt.
Ja, ich denke
auch. Wenn ich jetzt auf den Flohmarkt gehen würde, was ich tue, und so eine Erweiterung hüpft mir über den Weg, dann würde ich die für einen gewissen Preis auch mitnehmen, um das auszuprobieren, ob das nochmal ein bisschen mehr...
Einen anderen Twist reinbringt.
Ja, ja, könnte ich mir gut vorstellen, aber es ist so ein bisschen... Wie mit allem, wenn du eine gute Grundspielidee hast und dann packt man da so komische Sachen noch mit oben drauf. Ja.
Cooles Spiel.
Was ich noch sagen muss,
ja.
Also zu dem am Anfang, warum ich geguckt habe auf die Pyramide.
Ja.
Ich hatte ja die Spielanleitung und ach, der Illustrator hat übrigens Taverne im tiefen Tal zum Teil illustriert.
Okay, cool.
Ja,
sehr cool.
Also, da steht dran, Steffen Bogen dankt allen, die die Kamele zu ihrer Oase geführt haben. Besonders den am Fuß der Pyramide eingeschriebenen Testern.
Und sind die tatsächlich eingeschrieben?
Und sie sind tatsächlich eingeschrieben. Also, der hat einfach in wirklich sehr klein, hat er an die Pyramidenseiten, also nicht am Boden, weil da ist tatsächlich ein Labyrinth drauf.
Ja, ja.
Also, hier, so hört sich die Pyramide an. Sondern die stehen tatsächlich da drauf.
Hättest du ja
eingeritzt. Lustig.
Ist für immer verewigt.
Das ist doch der Hammer.
Das ist clever.
Also das finde ich, das hat mich wirklich gefreut. Ich dachte, ich möchte auch mal in der Pyramide verewigt werden.
Das kriegen wir hin.
Wenn Filterstadt mal eine Grautpyramide macht. Genau. Also sehr zu empfehlen, wenn ihr das... ich würde es jetzt eher empfehlen, gebraucht oder als schönes Weihnachtsgeschenk mal für die Familie.
Ja, bis auf die Pyramide ist halt auch fast alles aus Holz gemacht. Die Kamele nutzen sich nicht ab.
Das stimmt.
Erinnert
mich ein bisschen an Tempo-Kleine Schnecke.
Ja, es ist Tempo-Kleine Schnecke auf Steroide. Aber es ist schon lustig. Also es bietet mehr Herausforderungen als Tempo-Kleine Schnecke.
Das stimmt. Und ja, also sehr schönes Spiel. Macht Spaß. Es macht also Spaß mit... Neffen, Nichten, Enkelkinder, der ganzen Familie oder einfach, wenn ihr das mal entdeckt im Freundeskreis und einfach ein lustiges, schnelles Spiel haben wollt für eine halbe Stunde, könnt ihr spielen.
Mega cool. Man kann halt auch sofort anfangen zu spielen, wenn man nicht viele Möglichkeiten hat.
Das stimmt. Und jetzt habe ich noch, also ich weiß immer nie, was, also ist ein Kamel ein Dromedar oder ist ein Dromedar ein Kamel?
Ist ein Dromedar nicht ein Kamel?
Ja. Genau, weil Dromedare stammen aus Afrika und sind, also werden auch arabisches Kamel genannt. Und das arabische Kamel, also das Dromedar, hat einen Buckel. Und jetzt das muss ich ablesen, das baktrianische Kamel hat 2.
Und jetzt noch für den Abschluss hätte ich gerne noch einmal den Kamelsound eines Original-Kamels von dir.
Oh, die blöken so.
Mach mal.
Na, ja, kann ich nicht.
Glaubst du? Du kannst das bestimmt.
Nein. Ich kann Furzgeräusche machen.
Aber ja, das können Kamele.
Das machen sie auch.
Ja.
Ja, dann ganz kurz. Unsere haben, man kann sie nicht so genau sagen, ein Halbhöcker vielleicht, weil sie müssen stapelbar sein.
Die haben schon 2 Höcker. Der eine ist halt ein bisschen kleiner, aber...
Ja, aber das ist auch, das heißt die müssen so. Auch nicht, die müssen nicht biologisch korrekt dargestellt sein. Aber man erkennt sie sehr schön. Man erkennt sofort, dass es... Kamele sein sollen.
Ja.
Genau. Und dann habe ich noch recherchiert über Kamelrennen. Und das ist gar nicht mal so.
Das ist eine ganz schön verwerfliche Kacke.
Ja. Also, aber auch spannend. Also, das ist ja ein. Wie könnte man das vergleichen? Ich glaube, in Deutschland gibt es, bezogen auf Tiere, gibt es sowas Gott sei Dank nicht mehr. Aber das ist ein bisschen wie, also es hat eine ähnliche Dimension wie bei uns Fußball oder in Amerika Football. Also es ist einfach der Nationalsport.
Mhm.
Und die Kamele sind einfach Hochleistungssportler, die aber so gezüchtet werden, die werden gedopt bis bis die Höcker voll sind. Ganz krass. Und dann habe ich gelesen, also ich habe einen Artikel gelesen, das heißt nur Kamele rennen wider Willen. Und dann dachte ich mir, was haben die denn für einen komischen, da sind so verschiedene Kamele, und was haben die denn für einen komischen Sattel da oben drauf? Also jetzt ist es so, früher haben die, also bis ins 20. Jahrhundert rein, haben die Kindersklaven als Reiter benutzt. Aus diversen anderen Ländern haben die quasi aus armen Familien die Kinder abgekauft als Sklaven, und die mussten die Kamele reiten, weil die sind klein und leicht. Das hat man dann irgendwann abgeschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und hat jetzt Jockey-Roboter. Ich zeig dir jetzt mal das Bild. Nee. Das ist das Blaue in das Grüne. Und was machen die Roboter?
Das ist eine Mischung aus Kamelrennen und Robo-Wars.
Die schlagen die Kamele. Also die sind fernsteuerbar. Die haben eine... Die haben eine Gerte. Und ich konnte mich dunkel mal an so Videos erinnern, wo Kamele rennen und im Hintergrund fahren irgendwelche Jeeps. Und ich dachte mir, warum fahren die denn immer mit ihren Jeeps? Ist das so geil da...
Funkverbindung.
Ja, die tun die fernsteuern, die Besitzer oder die, ich weiß nicht, die Rennfahrer quasi.
Sind das nicht Piloten? Weil, also ich meine, es gibt bei Drohnen gibt es ja auch, also Drohnenpiloten.
Ich weiß nicht, wie der offizielle Begriff ist. Auf jeden Fall können die steuern, jetzt pass auf, können die steuern. wann das Kamel geschlagen wird, also angetrieben wird, dann haben die Lautsprecher, wo die Kamele anfeuern können. Ist es nicht verrückt?
Das ist krank.
Ja, und fahren dann halt nebenher. Und diese Kamele werden durchs Land geflogen. Und und ich weiß gar nicht, wie man da drauf gekommen ist. Aber laut dem Artikel sind Dromedare, und es macht schon ein bisschen Sinn, die sind ja Ausdauerläufer. Also die müssen ja lange Strecken mit wenig Ressourcen zurücklegen und sind ja keine Sprinter. Das heißt, es ist völlig wieder natürlich, also auf vielen Ebenen wieder natürlich, aber für die Kamele auch. Und was ich auch krass fand, sorry, wenn wir da jetzt kurz einsteigen, die nehmen vor allem Weibchen, weil die sind leichter, können dadurch schneller rennen. Ist auch mal interessant, dass man nicht männliche Tiere nimmt, weil die eigentlich leistungsstärker sind. Nein, man nimmt weibliche Tiere. Und jetzt will man aber auch gleichzeitig, dass sie sich fortpflanzen. Das macht man auch, vor allem durch künstliche Befruchtung. Also das ist nicht
klar.
Natürlich. Aber die lässt man gar nicht, also die lässt man die Tiere gar nicht austragen, die Weibchen. Nein, nein, man entnimmt die Embryonen und pflanzt die in Leihmütter ein.
Damit die nicht Leistung verlieren?
Damit die nicht Leistung verlieren.
Aha.
Und es gab wohl auch Kamelrennen in Deutschland. Gar nicht viele, es werden hier 3 aufgezählt, also irgendwie... drei, das letzte 2007. Und da hat man einfach auch Tiere aus Saudi-Arabien ausgeliehen und die dann hierher geflogen. Also, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr bei uns, aber ja.
Können wir mal festhalten, wie dumm Menschen sein können?
Und das Harte ist, das denkt man, naja gut, das könnte man doch verbieten. Nein, das ist ein immaterielles Kulturerbe der UNESCO.
Die haben das abgesegnet.
Die haben das ganz schön, ja, das
ist komm, wir machen Tierquälerei einfach.
Das ist noch nicht lang her. Das ist noch nicht lang her. Der UNESCO, da steht jetzt leider kein Jahr dran, aber. Also, ich fand es krass mit diesen Robotern, die ist jetzt, hier steht seit 20 Jahren im Einsatz sind. Und die rennen bei so einem Rennen ungefähr 8 Kilometer. Und werden gedopt bis an die Haarspitze. Also, sehr schade, das ist jetzt. Ich finde, es macht für das Spiel überhaupt gar... Also es gibt ja immer wieder so Diskussionen, vor allem so Spiele, die so Kolonialzeiten thematisieren mit uns... Also eben nicht thematisieren und es als Spielinhalt aber haben. Also zum Beispiel Puerto Rico gab es mal eine Diskussion und so. Wie kritisch man sich damit auseinandersetzen muss als Spieleentwickler in der Anleitung, wie auch immer. Ich finde, für das macht es jetzt aber überhaupt gar keinen... Ich finde, es ist völlig okay, das Thema. Aber ja, das kurze Exkurs zu Kamelrennen.
Macht einen ein bisschen betroffen.
Menschen sind schon komisch manchmal.
Ja. Ja, ich habe auch ein Spiel mitgebracht, was wir auch schon in der Gruppe gespielt haben. Das ist ja eigentlich auch dein Spiel, nicht meins, Anna. Ja. Und zwar thematisch ganz passend zu, ich sag mal, arabisch angehauchten Gefilden. Wir haben Istanbul gespielt. Das ist Kellerspiel des Jahres 2014 geworden.
Auch von Pegasus.
Auch von Pegasus, von Rüdiger Dorn. Cooler Name an der Stelle. 2 bis 5 SpielerInnen ab 10 Jahre, circa 40 bis 60 Minuten. Ja, Aufbau dauert ein bisschen, Erklärung dauert relativ lange. Aber es ist ein sehr cooles Spiel mit gar nicht so viel Komplexität dahinter, wie ich finde. Ziel des Spiels ist es, als Händler über den Markt, den großen Markt von Istanbul zu rennen, verschiedene Stationen abzuklappern, Ressourcen zu sammeln, Geld zu erwirtschaften und damit dann Rubine zu kaufen. Rubine sind nachher die Siegpunkte.
Ganz kurz dazu, habe ich dann auch geguckt, weil hier Kennerspiel, Spiel des Jahres, die haben ja, es gab ja früher nur Spiel des Jahres.
Ja.
Und dann haben die, also das Kellerspiel gibt es erst seit 2011. Es gab auch mal eine Sonderkategorie Schönstes Spiel, finde ich auch nett. Aber genau deswegen gibt es eben, haben wir jetzt 2 Spiele von 2014 dabei.
Genau.
Und die Kategorien gibt es ja weiterhin. Was man dazu sagen muss, es kostet ungefähr 35 Euro neu. Wobei man sagen muss, es gibt eine Big Box und es gibt auch ein Würfelspiel und ein Choose and Ride, keine Ahnung, ich kenne nur das Grundspiel.
Ja.
Ich habe so 10 Euro auf dem Flohmarkt geschossen.
Das ist auch wert.
Und dachte,
völlig okay.
Da war schon ein bisschen das Ding, Spiel des Jahres und ich wollte es mal spielen, weil mir auch das Artwork gefällt.
Mhm.
Und das war, es hat sich gelohnt.
Es ist ziemlich cool. Ich versuche es mal in Kürze zu erklären. Und zwar gibt es ein Spielfeld, das man sich mehr oder weniger selber zusammenbaut, aus 16 Ortsplättchen, die alle unterschiedliche Funktionen haben. Das Neutralste ist der Brunnen, wovon man auch startet. Und dann verteilt man sich dann entsprechend, um eben zu handeln, Ressourcen zu bekommen, Rubine abzugreifen und so weiter und so fort. Jeder Mitspieler hat einen Handkarren, den er selber auch noch erweitern kann, um mehr Waren drin zu lagern. Und dann, das ist so ein kleines Tableau mit Bausteinen, wo man immer wieder reinstecken kann, dass man das ein bisschen größer macht. Da sind auch dann die Rubine schon vorhanden und dann kann man da die entsprechend auf die Felder drauflegen. Genau. Wichtig ist, man bekommt die Rubine für unterschiedliche Dinge, muss die nicht immer kaufen, sondern kann auch bestimmte Aktionen ausführen, um diese Rubine zu bekommen.
Man gewinnt, wenn man 5 Rubine hat, gell?
Es kommt drauf ein bisschen auf die Spielerzahl an, ja, aber okay, ja, grundsätzlich bei 5 ist richtig.
Der spielt sie, genau.
Genau. Figurentechnisch, man hat einen Kaufmann, das ist so ein Chip, der ein bisschen dicker ist als die anderen Chips, den man auf dem Spielfeld umherbewegen kann, immer um 1 bis 2 Schritte in der Regel. Diagonal zählt nicht.
Man würfelt nicht, muss man sagen. Man bewegt einfach in der Range 1.
Man würfelt da relativ selten, aber es gibt Möglichkeiten, in dem Spiel
aber nicht zur Bewegung. Würfeln.
Genau. Und man hat Lakaien, man hat insgesamt 5 Gehilfen und ein Familienmitglied.
Das hätten sie, finde ich, ganz kurz dazu, das hätten sie designtechnisch irgendwie cooler lösen können.
Ja, finde ich auch.
Es macht schon Sinn, diese sind halt runde Plättchen, die du übereinander stapeln kannst. Und das, aber ich finde, dieser Unterschied zwischen Kaufmann bzw. Händler und deine Gehilfen ist so gering, da musst du am Anfang schon ganz genau hingucken.
Das ist richtig.
Aber ja.
Aber man kommt rein, vor allem kann man halt diesen Kaufmannschip nachher mit einem Sticker sogar noch bekleben. Dann
ist finde ich immer nicht so eine gute Lösung.
Muss aber ich sagen. Es ist zumindest ein bisschen ersichtlicher, als wenn man die Reihenform davon nimmt.
Billiger wie eingraviert.
Das ist richtig. Unabhängig von den ganzen Aktionen, die man triggern kann, das eigentlich Interessante ist, wie man sich auf dem Spielplan bewegen darf. Und zwar hat man eben diese Gehilfen, am Anfang sind es 4 Gehilfen, man kann sich durch einen Skill einen 5. noch dazu holen, darf man sich bewegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich auf ein bestimmtes, auf ein anderes Ostfeld bewege, darf ich da einen von meinen Gehilfen dann auch liegen lassen. Und sollte ich einen liegen lassen?
Ich wollte gerade sagen, darfst und musst, gell?
Genau, weil also wenn ich kann mich zwar auch mit dem Kaufmann auf eins bewegen, wo ich dann keins mehr habe zum Beispiel, aber dann darf ich die Aktion in der Runde nicht mehr triggern.
Das ist der limitierende Faktor, das ist dein Aktions...
Radius sozusagen. Mhm. Eigentlich ist Radius genau das richtige Wort dafür, weil, um sich dann halt in eine andere Richtung zu bewegen, muss man auch diese Gehilfen irgendwann wieder einsammeln, weil ohne Gehilfen, wie gesagt, kommst du halt nicht sonderlich weit.
Weil also, der Kaufmann trägt natürlich seine Tücher nicht alleine.
Wofür auch.
Ja.
Man muss ja diesen Handkarren steuern.
Ja.
Wenn man schon kein Kapil hat. Ja, genau. Und deswegen muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen, wie denn die Route sein könnte, wo man in der nächsten Runde läuft. Und man kann, wie gesagt, auch diese Familien, diese Gehilfen ein bisschen erweitern. Man kann einen zusätzlichen noch holen. Man kann sich andere Fähigkeiten holen, die dann meistens ein bisschen Geld kosten. Genau, und man versucht dann halt entsprechend seine schlaue Route zu wählen, um eben an Ressourcen zu kommen, weil die kann man dann auf verschiedenen Märkten verkaufen, die dann auch immer wieder abwechselnde Kaufverhältnisse anbieten, wo du dann sagst, okay, 5 blaue und drei blaue, 2 gelbe Waren und so.
Es gibt 4 Ressourcen.
Ja.
Tuch, Obst oder Früchte. Das Blaue, weiß ich nicht ganz.
Ich würde sagen Schmuck.
Schmuck und dann noch, was ist das Letzte?
Das könnten Gewürze sein.
Ja. Okay, also die 4 Ressourcen hat man. Noch. Geld ist eine Ressource und eben die Rubine als Siegpunktressource. Und es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Du kannst versuchen, durch Ressourcen Generation quasi Generierung, die dann in Geld zu tauschen, beziehungsweise in Rubine, und du kannst versuchen, über Geld an die Rubine zu kommen.
Genau.
Und dein Handkarren ist quasi ein Ressourcenlager. Dazu der Kritikpunkt, das ist mir nämlich auch schon ein paar Mal passiert, du hast nur so kleine, wirklich so diese kleinen viereckigen Würfel, die man von anderen Spielen kennt.
Ja, einfach nur Holzwürfel sind das.
Und die schiebst du auf so einer Leiste quasi. Bleibst du da einmal dran hängen und es passiert dir wirklich oft, weil dein Handkarren liegt vor dir und du greifst aufs Spielfeld, musst du immer wissen, scheiße, wie viele Ressourcen hatte ich denn gerade? Du kriegst keine Ressourcentokens. Da hätten sie an dem Karren wie so kleine Aussparungen, wo du das einfach so, weil dann verschiebt sich das halt nicht mehr.
Das ist wahr. Das machen die neueren Spiele machen das gerade ganz gut. Jetzt, wenn wir Skyteam mal angucken, ja, die haben immer Aussparungen unter drunter und da verschiebt sich da halt auch nachher nichts
mehr. Ja, oder du hättest halt Tokens kriegen sollen. Der Handkarren ist super, weil das passt thematisch super rein, aber ich finde den technisch nicht gut umgesetzt.
Ja,
aber ich weiß auch nicht, wie man es besser machen kann jetzt, also nachrüstbar, keine Ahnung.
Vermutlich gar nicht.
Aber genau, und dann also bist du nacheinander dran, fährst du über das Spielfeld. Manche Dinge verändern sich auf dem Spielfeld, wenn Spielerinnen vor dir das nutzen. Also zum Beispiel, es gibt ja, bei uns war das jetzt in den letzten Spielen immer in der Ecke, du kannst zum Beispiel Ressourcen in Geld umtauschen.
Genau.
Und wenn aber, also je mehr Mitspielerinnen das nutzen, desto teurer wird es. Das gibt es auch nochmal, ich glaube, von Münzen.
Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, sich, ich würde sagen mal, eine relativ unbegrenzte Anzahl von Rubinen zu generieren. Das ist einmal tatsächlich direkter Warentausch gegen Rubine und das wird immer mehr. Das heißt, das
wird immer teurer.
Man legt die Rubine immer in eine Reihe auf bestimmte Felder drauf und jedes Mal, wenn ein Rubin weggekauft wird, wird halt dieses Feld dann frei und wird als zusätzliche Ressource dann für den nächsten Rubinkauf erwartet. Und das ist beim Geld genauso, es wird immer teurer.
Und es macht auch Sinn, weil sonst wäre das auch relativ fix zu Ende, weil du würdest da immer... Und was auch nett ist, wenn du auf ein Feld fährst, wo schon jemand draufsteht, musst du quasi Wegzoll zahlen.
Das ist richtig. Wobei es läuft nicht super krasses Geschäft. Meistens hat man genug Kohle, um bestimmte Dinge zu erledigen.
Ah, aber mir ging es beim letzten Spiel so, dass es wirklich, also ich hatte noch ein Geld übrig und ich musste diesen Wegzoll zahlen, um zu gewinnen. Und dann ist es oft so, es ist schon oft so eine Runde Unterschied. Ich war dann fertig und ich glaube, der Arne wäre in der nachfolgenden Runde auch auf seine 5 Rubine gekommen.
Ich glaube, meinst du die Runde, die wir gespielt haben, die hat der Arne gewonnen. Das ging bei uns gerade um Platz 2 und 3.
Dann war es vielleicht mit Steffen und...
Kann sein.
Nee. Genau. Was ich nett finde, ist, dieser Spielplan ist veränderbar. Also du hast vorgegeben in der Anleitung 3 Varianten. Die Einstiegsvariante heißt kurze Wege, wo du einfach schnell die wichtigen Orte erreichst. Das ist genau abgebildet. Dann gibt es ein mit langen Wegen, wo es aber ein bisschen schwieriger wird, auch zwischen Orten, die sich beeinflussen könnten, sich zu bewegen. Und dann gibt es auch noch Vorschläge, das hat mich ein bisschen an Eldorado erinnert.
Ja, weil es so variabel
ist. Wenn ihr euren eigenen Spielplan baut, guckt, dass das da ist und das da ist und der Rest ist völlig frei.
Da geht es um Abstände, dass man halt nicht direkt einfach immer hin und her switchen kann, weil manche Felder müssen halt auch von allen passiert werden können. Und es ist schon so, man ist ein bisschen eingeschränkt dadurch, wenn jetzt ein Mitspieler auf einem bestimmten Feld drauf ist, du gehst da nicht so gerne hin, weil du eben zahlen musst. Ja? Das ist zwar nicht ein Riesenproblem, aber es kann nervig sein.
Ja. Also, was mich völlig erstaunt hat, wir haben es uns ja zusammen angeeignet. Ich habe das aufgemacht und gedacht, oh Gott, bis es aufgebaut ist, dann diese Rubine, oh Gott, wie geht es? Dann haben wir uns ein Video angeguckt, 25 Minuten. haben losgespielt und es hat sofort geflutscht.
Ja.
Also dieser Aufbau mal kurz und Material, das dauert am längsten, wenn du das geübt bist, nicht mehr so lange, aber trotzdem. Und irgendwie erwartest du mehr Schwierigkeiten bei den Spielaktionen, aber sie sind dann völlig logisch und auch gut grafisch unterstützend dargestellt, ja, muss man sagen.
Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es gegen, ich sag mal, gegen Ende in Anführungsstrichen, dass es dann relativ schnell ging, dass man seine Ressourcen, seine Rubine bekommen hat, ja?
Ja.
Und dann hast du eigentlich, wenn du ein bisschen hinten legst, kaum noch Chancen aufzuholen. Das fand ich ein bisschen anstrengend, aber es stellt sich, glaube ich, mit mehrmaligem Spielen einfach auch ein. Ich habe mir die Amazon-Rezension durchgelesen, die weitestgehend sehr, sehr positiv sind, aber ich habe mir tatsächlich die Ein-Sterne-Rezension durchgelesen und habe, also das war das Ziel, ich wollte mal gucken, was die Leute so zu bemängeln haben. Und viele fanden es zu schwierig, zu kompliziert es aufzubauen und zu kompliziert loszuspielen. Sei schlecht erklärt. Und ja, also ganz schlecht erklärt ist nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann Leute schnell an ihre Grenzen kommen, weil es wirklich einfach viel Material ist. Aber nach einmal spielen, zweimal spielen, bist du da super schnell wieder drin.
Es ist halt auch das Kennerspiel des Jahres.
Ja,
es
ist gut, nicht das, das ist Spiel, nicht das,
genau. Und das könnte verwechselt werden. Wobei man sagen muss, heutzutage ist ja, man guckt sich dann eher ein gut gemachtes Video an. So machen die das ja oft auch. Wobei ich sagen muss, eine Anleitung muss auch ohne Video funktionieren.
Das ist wahr.
So. Ich fand auch dieser Einstieg, das Ding, also mich hat es ja auch schon mal kurz erschlagen. Aber wenn du da einmal durchgeblickt hast, dann geht's ziemlich schnell.
Ja.
Ja.
Es gibt noch ein paar mehr Gimmicks. Es gibt zum Beispiel Bonuskarten, die man auch mehr oder weniger als Fähigkeiten einsetzen kann.
Cool.
Es gibt Familienmitglieder, die man immer wieder mal auch von anderen Leuten in den Knast schicken kann. Aber wenn man die selber irgendwo hinschickt, dann kann man dann von einem weit entfernten Feld zum Beispiel die Aktion triggern.
Ja.
Es gibt noch zwei Schattenspieler, einmal den Gouverneur und einmal den Schmuggler, die kann man dann auch benutzen, sobald man auf das entsprechende Feld kommt und die verändern ihre Position auch jedes Mal, nachdem die getriggert wurden. Es gibt Moscheeplättchen, die einfach diese Fähigkeiten darstellen, die man dann auch für Geld nutzen kann oder auch einmalige Dinge. Es ist einfach ganz nett gemacht. Es gibt Lira, man kann sich Geld anhäufen, bringt aber halt im Endeffekt nachher nichts, wenn du zwar viel Kohle hast.
Rubine!
Und keine Rubine. Genau.
Ich finde, grafisch gefällt es mir nicht so gut.
Ja.
Das ist nicht so ganz mein Ding, aber es ist noch gut genug, dass es dass man es gut ansehen kann. Also ich bereue den Kauf nicht. Ich freue mich schon auf, das haben wir jetzt ja noch nicht gemacht, wenn wir eigene Spielpläne mal bauen.
Mhm.
Und ich habe Bock, das bald wieder zu spielen tatsächlich.
Also, was
es ist schon für mich noch nicht ausgespielt.
Was ganz interessant sein könnte, es gibt auch noch zwei Erweiterungen zur Grundversion.
Ja.
Nämlich einmal Mokka und Bakshish. Das ist eine Version, wo es dann halt tatsächlich auch Kaffee gibt als Ressource, eine zusätzliche Ressource. Und auch nochmal 16 neue Ortsplättchen. Ja,
cool.
Lässt sich wohl ganz gut kombinieren. Und das zweite wäre Brief und Siegel. Und da finde ich spannend, dass man bestimmte Aufträge erledigen kann. Und dann zwingst du auch deine MitspielerInnen zu Aktionen.
Mm.
Und das fehlt mir tatsächlich in der Grundversion ein bisschen, dass man halt eigentlich nicht so wirklich miteinander spielt, sondern immer parallel nebeneinander her.
Ja, das stimmt. Aber immer, ich finde, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich denke, mir ist so langweilig, ich kann jetzt die anderen ärgern, sondern ich bin schon noch ganz schön damit beschäftigt, meinen eigenen Scheiß zusammenzukriegen.
Aber wenn deine Strategie sein kann, die anderen zu ärgern und dann trotzdem zu gewinnen, finde ich das super.
Ja, also wie gesagt, die sind ja bestimmt beide in dieser Big Box drin. Wenn ich würde auch mal gucken, vielleicht ist der nächste Flohmarkt ergiebig, aber wie gesagt, für 10 Euro war das jetzt ein Bombenkauf. Also,
ja, absolut richtig.
Also, genau, unsere Spiel des Jahres 2014 Folge mit orientalischem Touch. Genau, einmal Camel Cup, Camel Up von Eggert Spiel in Pegasus.
Und einmal Istanbul, ebenfalls von Pegasus.
Genau.
Super, super klasse.
Super, super klasse.
Ja.
Dann war's das.
Das war für diese Folge alles. Bewertet uns, hört uns, empfehlt uns weiter, schickt uns freundliche Nachrichten,
Rubine,
oder Dickpics an Anna.
Bitte keine Kamele. ganz, ganz kurz dazu, eine Bekannte, die wir heute besuchen, eine Bekannte, die war in Ägypten, Tunesien, ich weiß es nicht mehr, also afrikanischer Kontinent.
Ja.
Und mit ihrem blonden Sohn. Und ihr wurden 7 Kamele für ihn angeboten, wenn sie ihn da lässt.
Wird er dann ein Kameljockey, frage ich mich.
Nee, also weil die Kamele hätte sie ja mitgekriegt.
Okay, aber der wird ja nicht alle seine Kamele hergeben.
Nein, aber 7 Kamele
für ein Kind.
Das war ein ernstes Angebot. 7 Kamele für ein Kind. So.
Das ist ein komischer Wechselkurs. Aber hey, wir lassen uns mal so stehen.
Da bin ich nicht drin in Kamelwechselkursen. Bin ich drin. Aber genau, damit sagen wir...
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.